Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schreuder und das Thema heute: Wie schaffst du Alpentourismus in Zeiten des Klimawandels? Wir haben zu Gast Matthias Schickhofer. Er ist Autor des Buches Schwarzbuch Alpen sowie Georg Kaltschmidt. Er ist für die grüne Wirtschaft aktiv, ist Landtagsabgeordneter in Tirol der Grünen und er ist auch Hotelier und führt den Vier-Sterne-Hotel Walchseerhof in Tirol. Ja, wie sehen Sie die Zukunft des Alpentourismus? Hören Sie selbst. Matthias Schickhofer, du hast ein Buch geschrieben und du hast mehrere Bücher geschrieben, aber es geht um die Alpen. Was ist eigentlich inhaltlich das Thema deiner Bücher?
Bei dem Schwarzbuch Alpen geht es darum, ich wollte mal sozusagen die diversen Problemthemen, die mit den Alpen in Verbindung stehen, mal ein bisschen durchleuchten. Da geht es sehr stark um ökologische Fragen. Es geht um die Zukunft der Alpen, wohin steuert dieser Raum. Die Alpen sind von Menschen sehr stark verändert worden, sind sehr stark geschunden auch durch Aktivitäten, durch Industrie, durch Tourismus, Verkehr. Und meine Frage war, wohin geht die Reise, wenn wir den Trend fortsetzen? Also wohin führt das, was wir jetzt gerade machen? Und welche Alternativen gibt es dazu? Ja, weil es ist absehbar, dass durch Klimawandel und durch ökologische Probleme der Alpenraum nicht besser wird, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das ist also ganz im Gegenteil. Hier kommen eher sehr betrübliche Zeiten auf uns zu. Und das Buch ist ein Appell, dass man einen Plan B versucht zu finden und den umsetzt.
Die Lebensgrundlage Alpen ist die Grundlage, das ist die wirtschaftliche Grundlage für Georg Kaltschmidt, der zweite Gast heute. Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann man diesen Podcast hört. Das ist das Schöne an der Zeitlosigkeit. Du bist Landtagsabgeordneter einerseits in der Grünen in Tirol, bist auch bei der Grünen Wirtschaft sehr aktiv, aber vor allem verankert, deswegen bist du ja eigentlich hier, bist du ein Hotelier und verdienst dein Geld mit den Alpen, wenn ich das mal so sagen darf.
Mit dem Tourismus, mit der Natur, ja, selbstverständlich. Ich habe ein Hotel, ein kleineres Hotel am Tiroler Walchsee, das ist im Tiroler Unterland. Wir liegen auf 600 Meter, haben Sommer- wie auch Wintertourismus. Und wie gesagt, also ich lebe von der Natur, weil die Natur ist das, warum die Gäste auch zu uns kommen.
Du hast mir am Anfang gesagt, du kennst das Buch von Matthias Schickhofer. Du hast sogar gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du kommen möchtest zur Sendung, hast du gesagt, ich habe ein persönlich gewidmetes Exemplar.
Wow.
Das war für mich dann auch interessant zu erfahren. Wie gehst du mit den Inhalten um von Matthias Schickhofer? Ich frage bewusst ihn und dann kannst du auch sagen, ob du das Buch auch so meinst.
Ja. Ich finde das Buch notwendig, weil es eben auch sehr kritisch ist und auch die Probleme eben aufzeigt, was wir haben. Man darf die Augen nicht verschließen. Gell? Also wir haben in Tirol einen guten Tourismus, aber ich glaube, meines Erachtens haben wir genug eben von den kannibalösen Wettrüsten auf unseren Bergen, vor allem was die Skigebietserweiterungen angeht. Und da muss man ganz einen klaren Blick drauf haben, damit man eben sieht, wir haben das Plafond erreicht, wenn, dann geht es in die Qualität zu investieren, aber nicht mehr in die Quantität. Tirol zum Beispiel, was die Skigebiete angeht, wir haben 3800 Kilometer Pisten, zusammenhängende Pisten. Gell? Also wir sind da Weltmeister, wir brauchen da nicht noch besser werden. Wir haben 300 Kilometer Skipisten auf den Gletschern, das ist ja auch eine wahnsinnige Menge. Gell? Also wir haben da mehr wie genug und mehr braucht man da nicht. Wenn, dann soll man sich wirklich auf alternative Tourismusformen sie mittlerweile konzentrieren, weil wie gesagt habe, unser Hotel oder mein Hotel liegt auf 600 Metern, ich bin im Tiroler Unterland, die Schneesicherheit ist da nicht mehr gegeben, wenn man jetzt die Prognosen Glauben schenken, muss man sogar Glauben schenken, also für wahrnehmen. Und das Einzige, wenn man jetzt da weiter auf den Skitourismus und weiter auf noch höher, noch mehr Skigebiete setzen würde, also das ist irgendwann einmal unrentabel auch für die Skigebiete und was man auch mittlerweile mitbekommt, also gerade in unserer Region, dass die Hoteliers, aber auch die kleineren Betriebe wirklich sagen, ja, auf den Skitourismus können wir nicht mehr setzen, wir brauchen eine Alternative, wir müssen einmal in die Zukunft bitte schauen und jetzt halt einmal agieren, bevor dass man später einfach zu spät reagiert. Und wir brauchen Alternativen, die man jetzt in einen naturnahen Tourismus auch mit der Natur hingehen kann, wo man auch nachher die Gäste darauf vorbereiten kann und wo ich auch sicher bin, dass die Gäste auch genau deswegen wegen der Natur eben nach Tirol und zu uns kommen.
Matthias, du hast in deinem Buch geschrieben, dass es Alternativen braucht, weil es Fehlentwicklungen gab. Ich glaube, die Fehlentwicklungen, die können wir hier ganz schnell abarbeiten. Und du hast das schon erwähnt. Als wir vorher noch einen Kaffee getrunken haben, haben wir vom Glück Osttirols gesprochen, dass es so schwer erreichbar war und dort keine großen Skigebiete sind, sondern noch so etwas Urtümliches wahrnehmen kann, auch als Tourist. Was waren diese Fehlentwicklungen? Ich glaube, die vor allem so in den 70er und 80er Jahren passiert sind. Dass wir das mal abarbeiten auch.
Naja, es ist so, es wurde sozusagen auch im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch sehr stark investiert, auch in Tourismusentwicklung. Das hat sehr stark in Frankreich begonnen. Da wurden riesige Skiresorts aus dem Boden gestampft, die auch von den gleichen Architekten gebaut wurden.
Ich war mal in Val d'Isère und das ist wirklich schier.
Die Vorstädte der Großstädte, und so schaut es auch aus dort. Ja. Und da ging es ganz gezielt darum, die Menschen aus den Städten in die Berge zu bringen, dass die dort auch ihr Geld lassen, dass das die alpinen Regionen wirtschaftlich dann auch vorantreibt. Auf Natur und auf Umweltschutz wurde da überhaupt keine Rücksicht genommen. Ja. Und diese Modelle wurden auch in anderen Teilen der Alpen natürlich kopiert, das haben sie sich abgeschaut. Und der Tourismus ist natürlich für viele alpine Regionen, war das der große Bringer. Und insbesondere der Skitourismus. Ja, das ist der große Magnet gewesen.
Also ich komme aus einer niederländischen Familie, die dann in Salzkammergut gezogen ist. Und ich meine, das war der Grund, warum wir dort hingegangen sind, weil wir natürlich gern Bergwandern und Skifahren
waren. Genau. Und der Schnee ist natürlich mit den Bergen vor allem in Verbindung, diese Schneeromantik, diese Winterromantik, das hat natürlich eine sehr starke Anziehungskraft gehabt. Nur ist dieses System, so wie sich das jetzt darstellt, ist das sozusagen pervertiert. Die Berge sind für ganz viele große Skiresorts nur eine Kulisse. Es ist austauschbar. Das, was hier hauptsächlich aufgesucht wird, ist eben der Trubel, ist dann auch diese Après-Ski-Geschichte, wo dann sozusagen eine Art Ballermann angesagt ist und wo da die großen Trinkgelage stattfinden.
Finden bei dir im Hotel Ballermann-Situationen statt?
Das ist Industrie. Das ist Industrie. Das hat mit Naturnahmtourismus nichts mehr zu tun. Aber
wird das verlangt von den Gästen?
Irgendwo? In gewissen Regionen wird es verlangt. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Es werden in gewissen Regionen große Skigebiete und noch mehr Lifte beziehungsweise die, was man eh nicht nutzen kann, verlangt. Es wird das drumherum verlangt. Ja. Aber das sind kleinere Teile, kommt mir vor, in Tirol. Das sind bestimmte Täler, die natürlich wahnsinnige Umsätze machen, das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Aber Tirol besteht eben nicht nur aus den Tälern, gerade was touristisch Sicht ist. Ganz Tirol besteht lebt vom Tourismus und da kommt mir vor, dass man vor allem die Tourismuswirtschaft nicht nur den Augenmerk auf den Skitourismus legen darf. Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, gell, also 8 von 10 Europäerinnen interessiert das Skifahren mittlerweile überhaupt nicht mehr. Gell. Das Skifahren ist der einzige Markt oder die einzige Sportart, die rückgeht.
Ich habe auch den Eindruck, dass es bei den Österreicherinnen selber zurückgeht. Also in meinem Freundeskreis waren immer alle irgendwann im Semesterferien Skifahren und mir kommt vor, das wird immer weniger, aber es ist nur ein subjektives Gefühl.
Das ist auch das, was verschiedene Tourismusforscher, Trendforscher auch sagen, dass sich durch demografische Verschiebungen und auch durch einen Generationswechsel, dass sich hier Veränderungen anbahnen. Viele Junge, das ist zwar ökologisch nicht besonders wünschenswert, aber die fliegen lieber nach Thailand, weil es billige Tickets gibt, anstatt sich da irgendwo am Lift anzustellen und sich irgendwie Lederhosenmusik anhören zu müssen. Ja. Also da gibt's Veränderungen. Es funktioniert noch einigermaßen und die Buchungslage dürfte nicht so schlecht gewesen sein, vor allem weil der letzte Winter auch sehr kalt und schneereich war. Aber davon kann man jetzt nicht extrapolieren, dass es so weitergehen wird. Wenn man sich ansieht, was sozusagen die Klimaforscher mittlerweile in sehr großer Einhelligkeit befürchten für den Alpenraum und wenn man sich ansieht, dass im Grund es gerade eine Tendenz unter den Klimaforschern gibt, zu sagen, die Schätzungen waren eher sehr vorsichtig und sehr konservativ und möglicherweise müssen wir uns darauf einstellen, dass das alles viel schneller geht, Auftauen, Permafrost, Abschmelze, arktisches Eis, da gab es also einige sehr alarmierende Berichte auch in den letzten Wochen, dann heißt das, dass die Veränderungen in den Alpen noch viel schneller, noch viel dramatischer möglicherweise also, auf uns zukommen, als wir im Moment denken. Und dann heißt Schnee ade und dann braucht es Alternativen.
Also wie gesagt, ich bin im Salzkammergut aufgewachsen und der Dachstein ist ja unser Hausberg. Und so wie es ausschaut, werde ich das jetzt noch erleben, dass es dort keine Gletscher mehr gibt. Ja? In Tirol gibt es sehr viele Skigebiete auf sehr niedrigem Niveau und das meine ich jetzt als die Meereshöhe. Ist das ein Thema, dass man sich überlegen muss, wo kann man in Zukunft dann überhaupt noch Skifahren? Und ist nicht dann gleichzeitig aber auch dann irgendwo das ein bisschen ein demokratisches Problem, dass Skifahren zu einem Luxusprodukt wird, dass das eigentlich
also ich glaub, nur noch Reiche leisten können. Skifahren ist schon ein Luxusprodukt, ja. Wenn man sich die Tageskarten anschaut, was man alles dazu braucht, die Skiausrüstung, die Hotels etc. Also
50 Euro
Tageskarte
genau, ist mittlerweile, zum Beispiel, mittlerweile ja. Fast Standard. Da hat vor 2 Jahren hat das erste Skigebiet mit 50 Euro angefangen.
Ich kann mir noch an 50 Schilling erinnern.
Und wenn das eine vierköpfige Familie ist, die im Hotel übernachten muss und jeden Tag so einen Skipass braucht, das wird teuer. Und das können sich viele nicht mehr leisten. Und auch viele sagen, ich gehe lieber Skitouren. Das ist billiger.
Wie ökologisch sind Skitouren eigentlich?
Kommt drauf an. Kommt drauf an, wo man geht und wie man das macht. Es gibt Gebiete, da sollte man nicht hingehen. Das sind vor allem die Ruhegebiete für das Wild.
Ja.
Wenn man,
die werden gestresst, nämlich so, wenn man kehrt.
Ja. Wenn man, naja, man sollte... So wie das in der Schweiz auch vorgezeigt wird, man sollte das Wild im Winter ja nicht füttern. Mhm. Ja, weil wenn man das Wild füttert, dann wird sozusagen der Stoffwechsel, die ganze Bewegungsaktivität wird auf ein höheres Niveau gepusht und dann verhungern die Hirsche erst recht, weil sie ja nicht ununterbrochen Futter irgendwo finden. Mhm. In der Schweiz hat man in ein paar Kantonen die Winterfütterung völlig eingestellt, aber man hat dafür große Ruhegebiete definiert und da darf man überhaupt nicht hinein. Also nicht Schneeschuhtouren, nicht Skitouren. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man hier eher in den Bereichen bleibt, wo man dann sozusagen das Wild nicht beunruhigt. Ja.
Ich glaube generell, dass wir in Tirol auch gerade auf den Bergen Sommer- wie Wintertourismus schauen müssen, dass wir eine Tourismuslenkung zusammenbringen, da auch auf die Eigenverantwortung der Menschen, die sich auf den Bergen oder alle, was sie oben bewegen, dass man das hinbringen, dass man auch nachher sagt, ein Angebot schafft, da sagt, dort kann man zum Beispiel Mountainbiken gehen oder auch Skitouren gehen und da bitte nicht. Und ich glaube da schon, dass die Menschen so viel Verständnis haben, dass sie sich auch nachher dran halten. Und ich glaube dann.
Die Kontrollen sind natürlich immer schwierig. Ne?
Kontrollen ja natürlich, also wie kontrolliert man es, aber ja. Ich glaube da schon, dass die Menschen, die sich auf unseren Bergen bewegen oder auch da auch arbeiten, dass denen die Berge und die Natur so wichtig ist, dass sie auch das Verständnis haben und dadurch nachher da sich da bewegen, wo es für sie vorgesehen ist. Aber es braucht halt auch die Angebote. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Man muss da Angebote schaffen, ihnen sagen, wir haben für dich, für deine Interessen das und das hergestellt und bitte halte dich daran und dass man nachher da eine gewisse Lenkung zusammenbekommt. Und dann ist das Miteinander in der Natur, das ist ganz wichtig, weiterhin möglich.
Also ich denke, die Menschen sind soziale Wesen, die schauen, was machen die anderen. Und wenn die ganz vielen anderen alle nach Kitzbühel fahren, dann wollen sie das auch. Und wenn die plötzlich jetzt anfangen, überall am Berg mit Mountainbike durch den wilden Wald runterzufahren, dann werden sie das auch tun. Insofern ist es wichtig, Angebote und Kanalisation, also Kanalisierung dieser Besucherströme da irgendwie zu machen, weil man eben nach Vorbildern auch
handelt. Wobei ich habe jetzt ein Interview mit einem Immobilienmakler aus Tirol gelesen, vor kurzem, das ist schon ein Jahr her. Und der hat erzählt von einer Entwicklung, dass sehr viele reiche Münchner kaufen sich solche Chalets oder schöne Wohnungen in so Erholungsgebieten. Die sagen mittlerweile, der meistgehörte Satz, meinte er, wäre überall nur nicht in Kitzbühel. Gibt es nicht auch irgendwo, ist nicht der Alpenraum auch ein Ort, wo man eigentlich eine Mehrheit sich die Ruhe wünscht und sucht? Also ich spreche jetzt auch von mir, nicht? Also ich bin ja ein begeisterter Alpenurlauber und ich suche mir immer die ruhigsten Hüttenecken und die ruhigsten Ecken im Wald und will eigentlich wirklich keinen Lärm.
Also das merkt man schon, also dass die Gäste mittlerweile genau das suchen, das Gegenteil von dem, was sie im Alltag haben. Sie suchen Ruhe, sie suchen eine intakte Natur und Bewegung in der Natur. Und eben das Runterkommen. Deswegen glaube ich eben, dass man mit dem Halligalli-Tourismus oder auch die Bespaßung auf den Bergen, dass das mittlerweile nicht mehr der Trend ist, den was unsere Gäste wollen. Eben wie gesagt, die brauchen, die wollen eine unberührte Natur, die wollen zu sich kommen, die wollen runterkommen und das ist momentan das Wichtigste für unsere Gäste. Aber auch ganz kurz, nicht nur für die Gäste, das ist ja das, was unsere Einheimischen auch wollen. Gell? Man darf bei dem Ganzen, wenn man vom Tourismus spricht, darf man die einheimische Bevölkerung nicht vergessen. Momentan erleben wir etwas, dass wir kaum mehr eine positive Tourismusgesinnung in Tirol, aber auch in den großen Tourismusgebieten in Österreich haben. Gell? Man spricht schon mittlerweile vom Overtourism und da kann ich die Leute schon verstehen, weil sie sind eigentlich nur mit den negativen Konsequenzen des Tourismus konfrontiert. Also das, wie du gesagt hast, in Kitzbühel wohnen, das kann sich ein Einheimischer, außer man erbt irgendwas, nicht mehr leisten. Die Leute sind gezwungen, dass sie so quasi woanders hinziehen, weil einfach dort der Wohnraum nachher nur halbwegs leistbar ist. In den Tourismusgebieten hat man es, dass die Tourismusorte im Sommer oder in der Hochsaison total überschwemmt sind und in der Nebensaison hat nichts offen. Also da sagt sie Fuchs und Henne gute Nacht, gell? Und da gibt es kaum Infrastruktur dann.
Ich sehe das auch so. Ich denke, dass dieses grelle Bild dieses völlig übertriebenen industriellen Tourismus wie, ich weiß nicht, Ischgl, Sölden oder die großen Resorts in Frankreich, das ist nicht die Realität in den meisten Tälern in den Alpen. Die Realität in den meisten Tälern sieht völlig anders aus. Da gibt es diese großen Skigebiete nicht, da gibt es Abwanderungsprobleme. Und da gibt es relativ viel Ruhe und unzerstörte Natur. Das heißt, da gibt es auch ein hochinteressantes Potenzial, eine andere Form von Tourismus da zu entwickeln. Ich sehe das so, dass Tourismus für die Alpen notwendig ist und dass der wahrscheinlich auch in Zukunft sehr stark notwendig sein wird. Ich gehe auch mit Reinhold Messner, der sagt, wir brauchen noch mehr Tourismus, aber wir brauchen anderen Tourismus. Und nicht Tourismus, der die Berge und die Landschaft umbaut und industriell umgestaltet, sondern Tourismus, der mit dem arbeitet, was da ist, also eher im Sinne der Bergsteigerdörfer und die versuchen, eingriffsfrei und naturschonend Tourismus.
Und die auch helfen wollen mit der Mobilität, ne, dass man nicht unbedingt mit einem eigenen Auto anfährt. Das finde ich auch ein spannendes Konzept. Ich lasse jetzt noch einmal kurz den Salzkammergutler aus mir raus, weil ich sehe das ja in Hallstatt, haben wir das negative Bild, dieses Overtourism, dort, wo die Einheimischen selber nicht mehr wissen, wo sie überhaupt noch einen Platz finden zum Leben. Und wo auch die Besucherinnen und Besucher übersehen, dass dort Menschen ja auch noch leben, die glauben, das ist ein Museum. Und gleichzeitig sehe ich allerdings in Bad Ischl beispielsweise, das sind nur 15 Kilometer, wie eine Innenstadt nach wie vor lebt, mit Geschäften, mit Cafés, mit einer lebendigen Kultur, weil nicht nur Touristen und Touristinnen diese Innenstadt in Anspruch nehmen, sondern die Einheimischen selber auch. Und wahrscheinlich, wenn man sich andere Städte anschaut, wo die Innenstädte komplett ausgestorben sind und alles nur noch in irgendwelche Shopping-Malls an Stadtrand stattfindet, ist ja der Tourismus auch eine Chance, dass für Einheimische das Leben etwas schöner wird, Georg. Wie schaffen wir es, da auch den Tourismus sozusagen mit den Einheimischen in eine Gemeinsamkeit zu lenken? Ist das möglich?
Also ich glaube, dass es hat bis jetzt auch funktioniert und es muss wieder funktionieren, dass eben Tourismus und die Einheimischen miteinander funktionieren. Das hat man auch früher gesehen in den kleinen Dörfern, dass das gut funktioniert hat, dass man alle davon gelebt hat und dass man sie respektiert hat. Es braucht aber gegenseitiges respektvoller Umgang. Also das ist eben auch für die Touristinnen, dass die respektieren, dass auch hier Menschen leben oder auch man darf die Einheimischen aber auch nichts wegnehmen. Also eben, wenn wir gerade davon reden, dass die Naherholungsgebiete momentan wollen sie überall nur Skipisten hinbauen oder sonst irgendwie touristisch nutzen. Und man muss auch schauen, eben, dass man das zusammenbekommt, dass der Tourismus nicht als Störfaktor angesehen wird für die Einheimischen. Eben, wie wir gesagt haben, mit dem Verkehr, wer steht schon gerne täglich im Stau? Aber natürlich gerade was eine Infrastruktur, was man auch ganz ehrlich sagen muss, da zum Beispiel der öffentliche Verkehr in viele Täler oder in kleinen Ortschaften deswegen ausgebaut werden kann, weil da eben auch Touristinnen sind. Gell? Weil ansonsten wären die Takte vielleicht noch weniger, weil einfach auch zu wenig Leute da wohnen. Wir müssen einfach wirklich die Argumente der Einheimischen ernst nehmen und schauen, wie man die aufnehmen kann in einem großen gemeinsamen Konzept, dann den ganzen Tourismus vielleicht wieder ein bisschen umdenken und das Ganze zu einem Miteinander einfach bringen.
Ich würde das gerne aufgreifen, Einkaufszentren. Es gibt ja nicht nur den Tourismus als Problemthema in den Alpen. Ja, das sind ja, da ist die Siedlungsentwicklung, da ist das Sterben der Innenstädte durch das Wuchertum der Shoppingcenter und der Gewerbegebiete in den Stadträndern. Das sind die Transitverkehrskolonnen auf manchen Strecken, die da durchgehen. Das ist andererseits auch das Ortesterben in den entlegeneren Tälern. Es ist das Problem, das auf die Wälder durch den Klimawandel zukommt und das Problem Jagd und Wildverbiss in den Schutzwäldern. Also da gibt es ein ganzes Potpourri an riesigen Problemen und ich denke, die sind für sehr viele davon ist der Tourismus sozusagen nicht verantwortlich. Im Mobilitätsbereich gibt es natürlich die sozusagen Urlauberwechseltage, wo dann alles steht, ja, oder an den Wochenenden, wo auch die Einheimischen mit den Touristinnen und Touristen gemeinsam sich dann anstellen auf den Straßen zu den Skigebieten. Da ist ja Innsbruck immer leergefegt an Wochenenden, weil die gehen natürlich selber auch Skifahren. Spricht ja auch nichts dagegen. Ja. Die Frage ist nur, wohin geht diese Entwicklung? Ja. Und ich glaube, wir sind an den Grenzen angekommen.
Du hast dich ja sehr intensiv mit deinem Schwarzbuch Alpen und deinen anderen Büchern mit dem Thema auseinandergesetzt. Wenn du dir jetzt so eine jetzt werden wir mal ins Positive gehen. Ja, wenn du dir so eine Idealvorstellung im Kopf ausmalen dürftest, wie schaut der Alpentourismus im Jahr 2040 aus? Ja.
Oh, das ist
das klingt weit weg, aber ist ja gar nicht so weit weg.
Das ist eine schwierige Frage, weil wir nicht wissen, was für ein Zustand die Welt im Jahr 2040 sein wird.
Nein, aber deine Vision sozusagen.
Und wenn man ein Worst-Case-Szenario hernimmt, dann haben wir große Krisen mittlerweile durch Klimawandel und durch, ich weiß nicht, Migrationsbewegungen, Klimaflüchtlinge und möglicherweise auch Kriege, die dadurch ausgelöst werden. Und da ist, glaube ich, vielleicht möglicherweise der Tourismus nicht mehr unsere größte Sorge. Ja. Aber wenn man mal sozusagen positiv träumen darf, dann denke ich, dass Tourismus in 10, 20 Jahren möglicherweise weggeht von diesen industriellen Angeboten, dass Schnee-Wintertourismus nicht mehr so das große Thema sein wird, auch weil es einfach zu teuer ist. Unter 2000 Meter wird es möglicherweise in 15 Jahren einfach zu teuer, mit Schneekanonen zu arbeiten, weil es einfach zu oft regnet zum Beispiel oder weil es einfach zu wenig oft friert. Ja. Und da wird sich einiges umstellen. Also ich denke, die Alpen werden in Zukunft als Sommerfrische stärker nachgefragt, Hitzeflüchtende aus den Städten und auch von den Adria-Stränden. Da wird es wahnsinnig heiß. Das ist jetzt schon der Fall, es wird noch viel heißer. Und die Alpen haben kühle Seen, haben kühlen Bergwind, haben kühle Wasserfälle. Da kann man sich erfrischen. Es wird am Abend kühler, an der Adria kühlt es nicht mehr aus.
Also eigentlich auch eine Riesenchance für die Alpen.
Der Klimawandel bietet zumindest in einem mittleren Szenario auch Chancen, in einem Worst-Case-Szenario nicht.
Wie siehst du das, wenn du dir so die Konzepte für dein Hotel so bis 2040 ausmalen würdest? Wie glaubst du, entwickelt sich das?
Also ich glaube, dass es mehr eben zum naturnahen Tourismus hingeht. Wirklich eben die Suche nach Ruhe und unberührter Natur. Das ist das, was die Gäste wünschen. Ich glaube, dass der Skitourismus auch abnehmen wird, weil, wie wir gesagt haben, es wird entweder unsagbar teuer oder eben nur mehr auf Höhen möglich, wo die Leute ja vielleicht gar nicht hinwollen. Was man auch schon gemerkt hat, wenn man zum Beispiel einen schneearmen Winter gehabt haben, ich glaube 2015 war das, wo wir überhaupt keinen Schnee gehabt haben. Und wir bei uns in der Region haben da aber von der Auslastung genau die gleichen Zahlen wie bei einem schneereichen Winter gehabt. Es ist nicht das, dass die Leute nur wegen Schnee, die sind wandern gegangen etc. Es ist immer, muss man sagen, also bei uns der Hauptherkunftsland für die Gäste ist Deutschland. Und wenn in Deutschland, wenn die einen nebeligen, trüben Winter haben, dann kommen die einfach zu uns, weil sie Sonne und Natur wollen. Ob da Schnee ist oder nicht, die kommen dann genauso zum Wandern. Und ich glaube, dass das schon ein Konzept ist, auf das man aufbauen kann. Und ich glaube auch, dass es für viele Orte einfach wirklich zu heiß ist, wird zum Urlaub machen. Wir merken das auch schon bei unseren Stammgästen, die mittlerweile sagen, auch Österreich ist uns jetzt schon zu heiß. Also die sind ja immer nach Österreich gekommen, weil es eben da kühler war. Und wenn man im Juli jetzt 38 Grad hat, die sagen dann auch, das ist uns zu heiß. Wir können uns auch nicht mehr bewegen. Wir wollen wandern, aber fürs Wandern ist zu heiß. Für irgendeine Aktivität ist zu heiß.
Und nur, ich habe so einen See wenigstens.
Genau, ne? Aber die sagen halt, jeden Tag am See liegen will ich auch nicht. Ich will mich aktiv und sportlich bewegen. Und für bei deren Temperaturen ist es zu heiß. Ich glaube, dass da schon eine Umschichtung bzw. noch vielleicht nach Norden rücken, vom Süden nach Norden rücken.
Also dass Skandinavien profitiert, oder?
Für die auch. Und dass die,
da ist auch heiß. Ich war auch dort. Ja. Die haben auch 30 Grad.
Dass es andere Destinationen gibt und den Leuten, denen es im Süden zu heiß wird, gerade auch für Familienurlaub, weil die Kinder, ist ja auch irrsinnig zu heiß dann da unten, ich kann ja auch nichts machen, dass die dann vielleicht wirklich dann zu uns heraufkommen.
Rein technisch gesehen, also sozusagen verschiebt sich dieses subtropische Hoch, das normalerweise über Nordafrika liegt, verschiebt sich durch den Klimawandel, also sagen wir Klimakrise, Klimawandel klingt so harmlos, durch die Klimakrise verschiebt sich das immer weiter nach Norden. Und das ist der Grund, warum wir im Sommer teilweise Tage, Wochen lang nordafrikanische Sahara-Hitze haben mit 35, 40 Grad oder mehr. Das wird mehr werden, sagen die Klimaforscher. Das heißt, alles, was im Tiefland ist, was auf Südhängen sich abspielt oder auch in den großen Alpentälern, da ist unten hat es 38 Grad, ja, im Trautal oder irgendwo im Inntal. Aber wenn man dann auf die Berge hinauffährt, vor allem auf die Nordhänge, ja, da gibt's dann, oder in Schluchten mit kühlenden Wasserfällen, da gibt's dann schon Erfrischung. Und auf den Bergen oben ist es natürlich auch besser. Aber natürlich, je weiter der Klimawandel oder die Klimakrise voranschreitet, umso weniger wird das.
Obwohl einen großen Schock gab's ja 2017, als dieser trockene Sommer 2018 war das, ja. Entschuldigung, und wo auf Almen in Vorarlberg plötzlich Wasser versorgt, Almen mit Wasser versorgt werden mussten, weil es kein Wasser mehr gab. Das ist doch etwas, was wir auch neu erleben, gerade in den Alpen, oder Trockenheit.
Das ist etwas, was auch die Leute schockiert hat, weil wir wirklich jetzt einmal mit der Klimakrise wirklich im eigenen Leben konfrontiert waren. Ansonsten hat man immer drüber gelesen, aber da waren wir wirklich konfrontiert. Und nicht nur in Vorarlberg, also wenn man sich angeschaut hat, in Tirol hat es auch die Almbauern sind im Juli dann mit dem Vieh wieder runtergegangen. Es hat Notschlachtungen gegeben, weil es einfach geheißen hat, es gibt oben, das Gras wächst nicht, es gibt nichts zum Fressen für die Viecher da oben. Und das war wirklich, wo dann sogar der größte Klimakrisenleugner wirklich auch nachher gesagt hat, nein, die Klimakrise gibt es bei uns. Gell? Wir sind mittlerweile auch damit konfrontiert.
Hat das vielleicht auch passieren müssen, im Sinne von, dass die Leute es jetzt wirklich selber spüren? Vorher waren es die Wissenschaftler, die immer gemahnt haben, aber man hat es vielleicht noch nicht so gespürt und jetzt kriegt man es mit, ist es wirklich da?
Ich glaube, das ist eine stark ideologische Geschichte auch. Ja. Es gibt nach wie vor Leute, die sagen, das Wetter war immer schon komisch. Ja? Und die Oma hat erzählt, da gab es auch einmal schlechtes Wetter oder ganz heiß oder so. Ja? Und das schwankt halt. Ja? Also da gibt es schon verschiedene Erklärungsmodelle, je nachdem, welcher sozialen Einheit man sich da irgendwie zugehörig fühlt. Aber die Anzahl derer, die den Klimakrisenleugnern auf den Leim gehen, wird kleiner. Und die Anzahl derer, die merken, das ist nicht nur ein politisches Hobby, da jetzt was zu tun und den Klimaschutz voranzutreiben, sondern das ist eigentlich die zentrale Aufgabe schlechthin. Und alles andere ist wurscht oder vergleichsweise unwichtig. Diese Zahl der Leute wird mehr. Und das ist eine große Hoffnung. Andererseits, ich meine, ich habe einen Sohn, der ist 20 Jahre, und ich stelle mir manchmal vor, in welcher Welt wird der in 20, 30 Jahren leben.
Aber ich meine, es gibt
immer. Und da schnürt es mir mitunter die Kehle zu, wenn ich mir vorstelle, dass wir mit der Politik, die wir heute betreiben, unsere Kinder möglicherweise in den Tod schicken. Ja, und das ist das größere Thema. Die Alpen werden besonders betroffen sein.
Naja, wir haben einen ÖSV-Präsidenten und einen.
Die Klimakrise einfach hier massiv zutrifft.
Ja. Und wir wollten nur sagen, wir haben einen ÖSV-Präsidenten, der ja auch sehr viel Skilifte besitzt, bekannterweise, und der behauptet ja, das Klima, das sei nicht vom Menschen verursacht, die Klimakrise. Ne?
Ja, es gibt Leute, die sozusagen hier mit alternativen Fakten oder sagen wir es einfach mit Lügen operieren, einfach um ihr Geschäft zu sichern.
Genau, so gekaufte Studien.
Weil sie sich irgendwie erhoffen, da können sie noch 5 Jahre Geschäft rausschlagen, bevor sich das durchspricht.
Wie mächtig sind die noch so in der Politik? Also, zum Beispiel, du kennst es ja aus der Tiroler Lokalpolitik, sage ich mal. Wie mächtig sind da noch diese Widerstände? Oder ist das eine Generationenfrage?
Man hat schon die Brüller, also gerade bei uns, der Wirtschaftsbund in Tirol ist sehr stark. Wir haben da eine sehr präsente Persönlichkeit, die auch wirklich auch gesagt hat, ja, das haben wir immer gehabt mit dem Klima. Und Studien nachher daherbringt, die meines Erachtens nicht sehr seriös sind, beziehungsweise in der Studie steht oft drinnen, das, was der oder die, was zahlt, hören will. Gell? Man merkt aber, dass in der jungen Generation dem Gott sei Dank nicht mehr Glauben geschenkt wird. Gell? Aber die brüllen halt schon noch sehr stark, aus welchem Grund, vielleicht glauben sie es ja selber oder wollen sie es einfach auch nicht glauben, dass die Klimakrise gibt und dass sie da auch verantwortlich sind, etwas zu tun. Gell? Weil, wie wir ja wissen, also Wirtschaft muss gehen, aber Wirtschaft muss mit Umwelt zusammengehen. Gell? Also da haben wir große Verantwortung der Wirtschaftstreibenden. Und weil du eben gefragt hast, ob es das jetzt gebraucht hat, dass man wirklich mit der Klimakrise jetzt so direkt konfrontiert ist. Mir wäre lieber gewesen, wenn die Leute den Wissenschaftlerinnen geglaubt hätten davor und dass man davor einfach agiert hat und etwas getan hätte. Leider ist in der Gesellschaft so, dass man nur, wenn man es wirklich schwarz auf weiß vor Augen oder direkt vor der Tür hat, dass man nachher kommt, halt, das jetzt betrifft es mich selber, jetzt müssen wir was dagegen tun.
Dein Schwarzbuchhalten ist ja schon länger am Markt, ne? Und hat nicht an Aktualität eingebüßt.
Ich fürchte, Ich fürchte, dass es eher aktueller wird. Ja. Nur kurzer Nachtrag noch zu deiner Frage bezüglich der Macht der Seilbahn Barone. Natürlich ist die Macht nach wie vor stark vorhanden. Und gerade in bestimmten Bundesländern, wo die große Tourismusmaschinerie wirtschaftlich auch sehr viele Menschen ernährt. Aber teilweise ist sie auch gebrochen. Es gab in Oberösterreich gab es einen Riesenstreit jahrelang um die Zusammenlegung Skigebiet Hinterstoder und Wurzelalm. Ja, gehört auch dem angesprochenen ÖSV-Präsidenten mehrheitlich und auch dem Land Oberösterreich. Und damit ist das Land sozusagen in Geiselhaft. Und wenn die sagen, die ganze Region wird sterben, wenn man diese Skigebietsverbindung nicht macht, und das auch getrommelt wird von Wirtschaftskammer und von Lokalmedien, bis der letzte Talbewohner das auch glaubt, ja, dann wird da ein Meinungsdruck aufgebaut, der schwer zu brechen ist. Aber in dem Fall hat das nicht funktioniert. Also diese Skigebietserweiterungspläne wurden ad acta gelegt, weil aufgrund der Alpenkonvention es verboten ist, durch Schutzgebiete sozusagen neue Skitrassen etc. zu bauen. Ja, und dann, dem hat sich dann auch die Landesregierung letztendlich gebeugt, auch wenn der frühere Landeshauptmann irgendwie glaubt hat, er kann sich darüber hinwegsetzen und gemeint hat, das brauchen wir und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also es gibt hier einen Bruch, ja, und ich hoffe, dass der Widerstand gegen die Geschäftemacherei und gegen dieses Spiel dieser wirtschaftlichen Kannibalisierung, die da stattfindet und auch die Hypnose, die durch die großen Skigebiete ausgeübt wird und wo dann irgendwie kleine Orte glauben, sie brauchen das auch. Ich hoffe, dass das gebrochen wird und ich hoffe, dass die Menschen sich das nicht mehr einreden lassen.
Also wie gesagt, also der politische Einfluss oder Macht der Wirtschaftsebene und der Skikaiser ist schon da, aber was man einfach merkt, wie du auch gesagt hast, in der Bevölkerung das Ansehen schwindet extrem. Also die Leute sagen, wir haben genug Skigebiete, wir brauchen es nicht, wir haben es in Tirol also ganz stark gesehen, da wollten sie einen Zusammenschluss hoch als Kühtei und das wäre über die Feldringer Böden gegangen und das ist ein Naherholungsgebiet von den Einheimischen. Und innerhalb von ein paar Wochen hat es da wirklich 12.000 Unterschriften dagegen gegeben. Es wurde dann argumentiert, ja, ich habe Hund zum Kunst gefragt, bis die nachher mal gesehen haben, halt, dass das sind alles Tirolerinnen, was da unterschrieben haben. Gell? Und 12.000 Unterschriften kann man einfach nicht leugnen. Es hat auch zur Folge gehabt, dadurch, dass die Einheimischen gesagt haben, nein, wir wollen das nicht mehr, wir haben genug. Das hat auch die Politik dann zum Handeln gefordert, wo es auch geheißen hat, nein, das Skigebiet geht einfach nicht. Also über die Köpfe der Bevölkerung können wir auch nicht alles hinweg entscheiden.
Und es gibt Alternativen. Wenn man sich anschaut, in Kärnten, der Alpe Adria Trail funktioniert wunderbar.
Du entwickelst ja auch solche alternativen Entwicklungen. Du machst auch in Osttirol aktiv, hast du mir erzählt.
Wir versuchen jetzt in Osttirol auch so ein Mehrtageswanderprojekt umzusetzen. Der Isel Trail, also von Lienz bis hinauf in den Nationalpark Hohe Tauern bis zum Gletscher.
Ist wirklich sehr schön dort, kann ich bestätigen. Ja.
Das denke ich auch. Ja. Deswegen habe ich mich ja da auch sozusagen anheuern und einfangen lassen. Und das Ziel ist es, dass auch in den unteren Talbereichen, wo im Moment kaum Tourismus ist und wo die Wirtshäuser zusperren, dass man hier auch mehr Menschen hinbringt und das zerstörungsfrei, indem man einfach die bestehenden Wanderwege nutzt und diesen wunderbaren Fluss genießt, der sich da völlig ohne Staumauer von der Quelle bis zur Mundung durch das Iseltal ergießt. Also es gibt alternative Möglichkeiten und man muss die Berge nicht umbauen.
Mit diesem schönen Bild will ich jetzt natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch sozusagen in einer optimistischeren Zukunft schicken, auch wenn es natürlich schwierig ist und die Aufgaben groß sind und schwierig sind. Aber wie wir gemerkt haben oder gelernt haben, es gibt mittlerweile immer mehr Bewusstsein und für alle, die noch nie im Winter wandern waren, es ist wirklich schön und man hat meistens eine bessere Fernsicht als im Sommer. Ich kann es nur empfehlen. Zum Abschluss habe ich immer eine Frage, die ich allen stelle. Und auch du, Matthias, bist ja als Autor und als Entwickler von solchen Wanderwegen auch ein Einzelpersonenunternehmen, wie du mir im Vorfeld erzählt hast. Was ist aus deiner Sicht das Tolle am Unternehmerdasein?
Das Tolle am Unternehmerdasein ist, also für mich jetzt, ich habe hier unglaublich viel Freiheit. Wenn ich Ideen habe und wenn ich auch sozusagen Möglichkeiten mir eröffne, die zu finanzieren, dann steht mir die halbe Welt offen. Und ich habe lange Zeit auch vorher als Angestellter gearbeitet, in diversen NGOs hauptsächlich. Naja, und da gibt es natürlich Konflikte, da gibt es sozusagen Hierarchieprobleme, da gibt es Rangkämpfe. Das habe ich jetzt nicht mehr. Und wenn ich eine Idee habe, dann schaue ich, ob ich eine Finanzierung aufstelle und dann mache ich das.
Großartig.
Und im Grund habe ich im Moment den absoluten Traumjob.
Also ich hoffe, dass wir noch viele Bücher und viele Wanderwege von dir erleben werden.
Danke.
Und als Hotelbesitzer, was ist das Tolle am Unternehmerdasein aus deiner Sicht?
Ja, natürlich, dass man sich selber entfalten kann, dass man neue Wege ausprobieren kann. Aber das Schönste ist einfach, wirklich den Gästen einen tollen Urlaub zu bereiten, also Erholung zu bereiten Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass man die Mitarbeiterinnen einen guten und tollen Arbeitsplatz ergibt.
Wir erlauben ja gnadenlos Werbung bei uns, also wir werden in den Show Notes einen Link zu deinem Hotel legen.
In diesem ich werde Sinne, mir das sicher anschauen.
Ich habe Zeit, ja. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch alle, uns allen noch schöne Zeit in den wunderschönen Bergen Österreichs.
Dankeschön.
Ja, was nehmen wir aus dieser Episode mit? Das sagen wir immer in unserer Checkliste. Der Plafond ist erreicht und was die Alpen aushalten. Mehr Skigebiete sind nicht nötig. Alternative Tourismusformen müssen unterstützt werden. Gerade im Winter kann man nicht mehr nur auf Skisport setzen. Tourismus muss irgendwie auch gelenkt werden und die Akzeptanz ist dann meistens eh da. Und wir brauchen nicht Tourismus, der in die Natur eingreift, sondern damit umgeht, was eben da ist. Sanft und nachhaltig. Ja, das war's von dieser Episode und wir hören uns wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wie schaffst du das? grünewirtschaft.at